Die Presse.
Es ist eine Milliardeninsolvenz. Der Immobilien- und Warenhauskonzern Signa des Österreichers Rene Benko ist zahlungsunfähig.
Die Signa Holding hat heute Insolvenz angemeldet. Es ist ein tiefer Fall für Rene Benko.
Die Holding des österreichischen Immobilienunternehmers Benko ist insolvent.
Das war, Sie erinnern sich bestimmt, im Oktober 2023 die größte Pleite der Zweiten Republik. Das Signa-Immobilienimperium des Tiroler Unternehmers Rene Benko geht insolvent. Mein Name ist Christine Meierhofer und das ist, was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. Seit dieser Milliardenpleite ist einiges passiert. Insolvenzverfahren, Hausdurchsuchungen, Jagdausflüge, Privatinsolvenz und die Festnahme von Rene Benko. Kommende Woche, am 14. Oktober, da muss sich Benko in Innsbruck in einer ersten Anklage vor Gericht behaupten. Gemeinsam mit meinen Kollegen Madeleine Stottmeier aus dem Wirtschaftsressort der Presse und Manfred Seh, dem Gerichtsreporter der Presse, werfe ich aus diesem Anlass in einer Doppelfolge noch einmal einen Blick zurück. Was hat sich seit der Milliardenpleite getan? Wie läuft's mit der Abwicklung der Insolvenz? Wo ist das Vermögen hingekommen und was genau wird Rene Benko jetzt vorgeworfen? Im ersten Teil unserer Doppelfolge, da hat mein Kollege Manfred Seh im Detail erklärt, welchen Vorwürfen sich Rene Benko jetzt vor Gericht stellen muss. Die Anklage lautet betrügerische Krieder. Benko soll im Zuge seiner Privatinsolvenz Geld verräumt haben und so seine Gläubiger geschädigt haben. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Ein Nachgeschmack bleibt.
Für mich ist das fast rührend, dass man nun streiten muss, ob eine Mietzinsvorauszahlung stattgefunden hat, die nicht hätte stattfinden dürfen, oder ob man einige Uhren in einem Tresor versteckt hat. Ja, ich will diese Delikte überhaupt nicht kleinreden. Ja, ich nehme diese Delikte durchaus ernst. Ja, aber was ist denn das für ein Verhältnis oder für eine Relation zu einer gigantischen Pleite mit zig Milliarden Schaden? Also das ist das, was mir schon auffällt.
Diese Milliardeninsolvenz, die genau genommen aus verschiedenen Insolvenzen besteht, die wird nach wie vor in den diversen Insolvenzverfahren aufgearbeitet. Und wie es da so läuft, erklärt Madeleine Stottmeier aus dem Wirtschaftsressort der Presse.
Man ist schon recht weit, aber man muss auch sagen, ich glaube, dass die Verwalter ursprünglich sich's einfacher vorgestellt haben. Das muss man schon sagen. Also ich rede jetzt mal einfach halshalber von der Signa Prime und von der Signa Development, die eben wirklich diese tollen Immobilien halten oder hielten. Und da ging es ja lange einfach um die Art und Weise, wie, in welcher Form wird denn das jetzt abgewickelt. Also da stand mal eine Treuhandschaft im Raum. Das hat dann auch teilweise steuerliche Gründe. Und da geht dann einfach ein Prozess los, an dem natürlich alle mitschneiden wollen. Also einerseits muss man ja den Insolvenzverwalter bezahlen, was recht teuer ist für die Gläubiger. Also denen geht nur Geld flöten. Und auf der anderen Seite haben natürlich viele Branchenteilnehmer Interesse an tollen Immobilien. Und sobald ein Unternehmen insolvent ist, gibt es da Abschläge. Das ist das Sonderangebot. So günstig kommt man nie wieder an diese Prachtimmobilien, egal wie hoch die Preise derzeit im Immobilienmarkt sind. Und das heißt, gleichzeitig hat ja diese Rieseninsolvenz auch an sich natürlich eine negative Auswirkung auf den Immobilienmarkt in Österreich insgesamt gehabt, ja, wo man sich dann gefragt hat, okay, wie sind Immobilien jetzt generell bewertet? Also das ist, und dann zusätzlich ist auch die Liquidität nicht mehr so einfach für Immobilienunternehmen zu bekommen, weil einfach die Zinsen gestiegen sind. Das heißt, die Leute, die kaufen wollen, müssen das Cash idealerweise parat haben, damit es nicht zu teuer wird für sie. Und diesen ganzen Prozess, den hat man sich, glaube ich, einfacher vorgestellt. Die Bewertungen sind, glaube ich, nicht so gewesen, wie man es sich erwünscht hätte. Also die Objekte, die jetzt verkauft wurden, sind deutlich günstiger verkauft worden. Und es ist überraschend wenig übrig geblieben, was dann letztendlich bei den Gläubigern landet. Und nur mal so als Beispiel, das Chrysler Building zum Beispiel ist schon verkauft worden. Das ist zum Beispiel ein österreichischer Unternehmer, der sich in den USA eben ein Unternehmen aufgebaut hat, verkauft worden.
28 Milliarden Euro Forderungen werden da im Rahmen der Verfahren der gesamten Signa-Gruppe gestellt. 2,7 Milliarden werden an René Benko persönlich gestellt. Auch er ist, das wissen wir schon, ja insolvent. Die Gläubiger, die reichen von ausländischen Großinvestoren über das österreichische Finanzamt bis hin zu kleinen Unternehmen, die Forderungen in der Höhe von ein paar tausend Euro stellen.
Also man muss sagen, die Gläubiger, damit das die Leute verstehen, das klingt immer so ein, das ist immer so ein Wort, wo die Leute, glaube ich, denken, das sind irgendwelche Haie oder so. Aber ich meine, das sind Leute, die quasi wirklich Opfer dieser Insolvenz sind und auch Opfer eben dieser Unternehmensstruktur, die da jahrelang von den Signa-Managern befeuert wurde, verschleiert wurde. Jahrelang wurden da keine Protokolle und Konzernbilanzen vorgelegt und ja, da sind natürlich die auch geschädigt. Ja.
Was ist denn der aktuelle Stand im Rahmen dieses Insolvenzverfahrens, wen man da jetzt zur Verantwortung ziehen kann? Also so große Unternehmen haben ja eigentlich Strukturen, die verhindern sollen, dass es irgendwie zu Misswirtschaft beispielsweise kommt.
Ja, da hast du recht. Normalerweise gibt es die Pflicht, zum Beispiel eine Konzernbilanz vorzulegen oder einen Jahresabschluss. Und das hat die Signa jahrelang nicht getan. Sie hat dafür auch Strafen kassiert. Aber die hat sie, glaube ich, eingeplant und einfach bezahlt. Und eine Konsequenz darüber hinaus gab es nie. Auf der anderen Seite fehlen zum Beispiel auch Aufsichtsratprotokolle. Von den Verantwortlichen her gibt es normalerweise eben ein Management, wo René Benko nicht dazugehört. Er ist nur im Beirat. Also er hat eigentlich offiziell keine Tätigkeit mehr in der Signa gehabt. Wirklich im ganzen Konzern. Und war eigentlich nur über die Familienprivatstiftung an der Signa Holding beteiligt, die aber auch nicht, wo er noch nicht mal mehr als Begünstigter geführt ist, sondern eben seine Mutter. Und also man hat Aufsichtsräte, man hat Manager, den Aufsichtsrat, wo eben zum Beispiel unser ehemaliger SPÖ-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer in mehreren Gesellschaften Aufsichtsratschef war, wo es dann auch ganz klassisch dieses tolle Video gibt, wo er da mal kurz ein bisschen einnickt. Es ist problematisch, ja, und das wird natürlich jetzt ein Thema auf mehreren Seiten. Einerseits klagen die Insolvenzverwalter diese Manager zur Verantwortung. Andererseits gibt es sowas wie D&O-Versicherer. Alle diese Manager haben eine D&O-Versicherung. Das sind Versicherungen, die eben Managementfehler abdecken oder absichern sollen. Auch das ist ein Thema. Das heißt, da gibt es noch Verhandlungen und juristische Streitigkeiten. Dann gibt es natürlich darüber hinaus auch einfach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, die dann sagen, das und das ist eben strafrechtlich zu ermitteln. Und ja, also ich glaube, gibt es die wenigsten, die sich da irgendwie derzeit herauswinden können oder gar nicht in einer dieser ganzen Branchen irgendwie vertreten ist.
Tatsächlich werfen Insolvenzverwalter, Führungskräften und Aufsichtskräften des Signa-Universums schwere Verfehlungen, Pflichtverletzungen und Insolvenzverschleppung vor. Sie könnten für hohe Millionenbeträge gerade stehen müssen, darunter Führungskräfte wie Manuel Pierold, Timo Herzberg, Tobias Sauerbier und Klaus Stadler. Ebenso besonders prominente Namen wie Alfred Gusenbauer, Susanne Ries-Hahn, Karl Samstag oder Christoph Stadelhuber. Investoren und Mitarbeiter belasten wiederum René Benko schwer. Er soll in den schon viel besprochenen Stiftungen de facto als Alleinherrscher gewirkt haben und nur über seine Mutter als Strohfrau zu Geld gekommen sein.
Ich glaube, die stärkste Rekonstruktion sind einfach jetzt die Aussagen von den Ermittlern, die eben jetzt diverse Eigentümer, Manager, Mitarbeiter, Geschäftspartner befragt und aus diesen Protokollen unter anderem eben von Gusenbauer oder eben auch Haselsteiner geht schon hervor, dass gesagt wird, dass er eigentlich alles abgewinkt hat und die, sag ich mal, teilweise auch fertige Unterschriften schon parat hatte von der Mutter. Also das ist schon eher irgendwie im Raum stand. Aber das ist mir schon wichtig, das muss man nochmal ganz klar sagen. Selbst wenn er als faktischer Geschäftsführer irgendwie juristisch gesehen werden würde, das entlastet keinen Gusenbauer, das entlastet keinen Stadelhuber, das entlastet keinen Müllbauer, das entlastet keinen Herr Herzberg. All diese Manager tragen trotzdem weiterhin Verantwortung für das, was sie persönlich getan bzw. eben nicht getan haben.
Die noch nicht geklärten Verantwortlichkeiten, die sorgen auch dafür, dass bis dato noch nicht geklärt ist, wer nun von wem Geld fordern darf und wer am Ende dann tatsächlich auch Geld bekommt.
Insolvenzverwalter fordern von den Managern Schadensersatz. Dann fordern die Gläubiger natürlich von den Insolvenzen eben ihr Geld zurück. Und man muss hier sagen, also da ging es zum Beispiel, nur mal als Beispiel, Familie, Benko, Privatstiftung, wurden ursprünglich über 2 Milliarden angemeldet. Über 2 Milliarden Euro an Forderungen angemeldet. Der Insolvenzverwalter, der erkennt da nur einen Bruchteil an. Also da sind wir jetzt bei 130 Millionen. Das ist ja nichts. Also das heißt, das, was die Leute zurückbekommen, ist wahrscheinlich weniger, als was sie für den Anwalt ausgeben, der das dann alles für sie regeln muss. Also das muss man sich wirklich vor Augen führen, dass das jetzt hier, es ist kein Gewinnspiel für irgendjemanden. Ja, also da gehen die meisten wirklich als Verlierer heraus. Bis auf die Leute, die eben gute Immobilien jetzt irgendwie kaufen. Dann fordern natürlich auch die D&O-Versicherer, die wollen sich natürlich abputzen, die wollen nicht bezahlen. Aber die Insolvenzverwalter wollen natürlich, dass die schon auch zahlen, weil das gehört halt auch dazu. Dann fordern die Gesellschaften untereinander, eben haben sie auch Forderungen gestellt. Also zum Beispiel 2 Signa-Gesellschaften haben an die Familie René Benko Privatstiftung 80 Millionen an Anforderungen gestellt. Also das ist jeder gegen jeden eigentlich, der jetzt irgendwie noch was haben will. Und das ist eigentlich eine juristische Spielwiese für die Anwälte und Anwältinnen.
Dass die Beträge, um die es jetzt im anstehenden Strafverfahren gehen wird, verhältnismäßig nicht ganz den gestellten Forderungen entsprechen, wird auch da noch einmal augenscheinlich.
Das ist ja auch Teil eben dieses ersten Verfahrens, dass das ja anscheinend nicht ganz gestimmt hat und dass eben bestimmte Rechnungen, bestimmte Vermögensgegenstände halt irgendwie versteckt wurden. Ich meine, da geht es jetzt um Kleinigkeiten, ja. Da geht es um teure Waffen, Uhren. Das ist aber im Verhältnis zu einem Chrysler-Building einfach nichts, ja. Aber, oder eben zu den Investitionen, die zum Beispiel dann Investoren getätigt haben, ja, die gerade deutsche Investoren, die sind einfach, die bleiben darauf sitzen. Aber natürlich, offiziell hat er nichts. Weil man muss dazu sagen, dass Benko oder generell halt die Signa-Manager natürlich ganz groß darin waren, Sachen zu verschleiern in schwierigen Konstrukten. Und ich denke, man darf vermuten, dass Benko das auch im privaten Umfeld natürlich auch extrem gut gemacht hat.
Wie René Benko das genau gemacht haben soll, es gilt auch hier die Unschuldsvermutung, das können Sie im ersten Teil unserer Benko-Vorschau im Detail nachhören. Klar ist, die Frauen in seiner Familie haben dabei eine nicht unwesentliche Rolle gespielt.
Das sind so seine Vermögensschützerinnen, muss man ja fast sagen. Also seine Mutter ist eben die Begünstigte von den Stiftungen. Das heißt, er spielt ja eigentlich offiziell keine Rolle und sie ist offiziell dann quasi eben die Vermögende. Seine Schwester zum Beispiel hat auch von Anfang an schon in der Signa gearbeitet, noch bevor das Unternehmen Signa hieß, also da hieß es noch Immofina, da war sie schon Sekretärin. Also die sind schon irgendwie in diesem System mit eingebunden, aber eben nicht als so aktiv offizielle, sondern eben immer eher so als diejenigen, die dann, denen dann halt irgendwas zugeschrieben wird. Dann gehört auf einmal eben seiner Frau die teuren Männerarmbanduhren. Und die Schwester muss dann irgendwie, keine Ahnung, ja, Leute aufnehmen und so. Also das ist schon äußerst interessant, wie René Benko es da auch versteht, seine Nächsten zu benutzen, muss man ja einfach auch so sagen, ja, und mitgehangen, ja.
Inwieweit beeinflussen denn diese Strafvermittlungen, die gerade laufen, wo jetzt eine erste Anklage bevorsteht, auch das Insolvenzverfahren? Also gibt es da Wechselwirkungen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass Insolvenzverfahren noch nie so viel eigentlich an Forensik geliefert haben wie in diesem Fall. Zumindest ist es ein sehr prominenter Fall. Also gerade eben, man muss jetzt einfach den Insolvenzverwalter der Signa Holding auch ein bisschen da herausnehmen, der für den jetzt relativ schnell klar war, so viel hat er nicht zu verwalten. Also das ist einfach ein Konkurs, eine Pleite. Und er hat sich dann eigentlich schon sehr drauf spezialisiert, mit forensischen Teams zu arbeiten und das einfach alles auch aufzuarbeiten. Und natürlich ist das auch eine große Leistung der Insolvenzverwalter, die sich dann die Sachen angeschaut haben, die eben dem Geld gefolgt sind, den Spuren der Rechnungen des Geldes. Und das war natürlich auch eine Herausforderung. Und ich glaube, da schlagen wahrscheinlich auch, das ist auch eine Komplexität dieses Verfahrens, weil Insolvenzverwalter haben eigentlich kein Interesse, ihre Tätigkeit zu komplex zu machen. In dem Moment, wo ein strafrechtlicher Aspekt drin ist, heißt es für mich als Insolvenzverwalter immer, jetzt kann ich das nicht so verwerten, wie ich das einfach wollte, weil das muss erst geklärt werden. Das heißt, das möchte eigentlich kein Insolvenzverwalter. Ein Insolvenzverwalter möchte die Sachen einfach nur verkaufen und dann seinen Gläubigern geben und eine gute Quote für seine Gläubiger erzielen. Das heißt, das ist schon auch ein Spannung, die zusätzlich dazugekommen ist. Aber ich glaube, dass das schon auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Und natürlich auch gab es ja für die Investoren oder für bestimmte Menschen auch überhaupt jetzt erst den Anreiz, zum Beispiel auch Hinweise an die Staatsanwaltschaft zu geben. Also wir haben ja dann damals auch gemerkt, dass da fast täglich mehrere Anzeigen eingetrudelt sind, die die Staatsanwaltschaft dann überhaupt erst nachgehen konnte.
Das Ganze kostet, wie jedes Insolvenzverfahren, auch uns allen, die vielleicht nicht in René Benkos Unternehmen investiert waren, eine Stange Geld, unser Steuergeld nämlich. Lässt sich da schon eine Bilanz ziehen?
Es hat ja schon vor der Insolvenz auch extrem viel Steuergeld gekostet, zumindest deutsches Steuergeld mit der Rettung von Galeria Kaufhof, auch die Corona-Hilfen. Es gibt so viele Ecken, wo Signa, glaube ich, ein Profiteur war von staatlichem Geld, dass man schon sagen muss, es ist wirklich, wirklich bitter, dass das jetzt einfach diese Insolvenzen auch wieder den Steuerzahler Geld kosten und jede Insolvenz kostet den Steuerzahler Geld.
Und apropos Investoren, der prominenteste unter ihnen, Hans-Peter Haselsteiner, der belastet René Benko heute. Was ist da eigentlich passiert?
René Benko hat, glaube ich, viel Überzeugungsarbeit geleistet, dass der Haselsteiner, der ja wirklich einfach einer der gestandesten österreichischen Manager ist, die wir in der Republik haben. Herr Haselsteiner war ja in den Signa-Töchtern, einer der Signa-Töchtern investiert und aus irgendwelchen Überzeugungskünsten wurde er motiviert, zum Beispiel eben in diese Holding zu investieren, wo ich vorhin schon gesagt habe, das war die leere Hülle. Und diese leere Hülle, man muss verstehen, zum Beispiel in anderen Ländern, wenn ein Konzernkonstrukt pleite geht, dann geht das insgesamt pleite. Und Gläubiger teilen sich das alles auf. In Österreich ist es so, dass jedes Unternehmen, jede Gesellschaft, so klein wie sie auch sein mag, ein eigenes Insolvenzverfahren ist. Das heißt, in dem Moment, wo die Holding eben insolvent ist, hat die, es ist noch lange nicht, dass die Zugriff auf die Prime und die Development haben, wo ja die ganzen Immobilien, die ganzen Werte drin sind. Und das war dann jetzt schon auch irgendwie eine Geschichte, wo man, also einerseits war das ein Problem und andererseits geht es da auch um Investitionen. Die Genese nach, die Erzählung nach hat Benko zugesichert, dass er auch investieren würde bei dieser Kapitalerhöhung, hat das aber anscheinend nicht getan, sondern hat das Geld im Kreis geschickt und als seins ausgegeben. Und wenn das so gewesen wäre, dann ist das ein Betrug, ein Investorenbetrug.
Kommende Woche also muss sich René Benko erstmals vor Gericht behaupten. Weil das in strafrechtlichen Belangen nur die erste einer Vielzahl an möglichen Anklagen ist, wird uns die Causa Benko wohl noch eine Weile begleiten. Madeleine Stottmeier zieht bereits jetzt Lehren aus der Sache und hätte noch ein paar Vorschläge für die Zukunft.
Also erstmal, da ist einfach ein Riesenunternehmen pleite gegangen und ein schillernder Unternehmer ist jetzt sozusagen so dieser Gefallene. Das ist irgendwie erstmal extrem tragisch, aber es zeigt einfach so viel auch an unserer Gesellschaft. Also wir lieben halt diese Superstars, wir lieben diesen Glitz, diesen Promi-Faktor. Wir wollen uns auch da ein bisschen gern blenden lassen, ja. Und wir schauen dann dafür dann vielleicht auch als Gesellschaft weniger genau hin, ja. Es hat sich dann irgendwie niemand ernsthaft dran gestört, dass das nicht so transparent ist. Obwohl es ja bekannt war, ja. Ja, gab ja jahrelang keinen Jahresberichtsabschluss. Und für mich wäre das jetzt schön, wenn ich sagen könnte, oh, wir haben so viel gelernt. Die Republik ist eine bessere Republik. Aber das sind wir noch nicht. Und ich hoffe einfach, dass im Zuge dieses Prozesses ein neues Bewusstsein geschaffen wird für einerseits Anstand, auch ein bisschen Moral und natürlich auch Transparenz. Also die Republik darf jetzt nicht Halt machen und sagen, okay, jetzt beschäftigen wir uns mit dieser Person und mit den paar Managern, sondern wir müssen natürlich auch auf die Infrastrukturen und Strukturen schauen, die wir noch verbessern können. Ja, also sei es irgendwie juristische, also einerseits die Justiz besser auszustatten, einerseits die Ermittler besser auszustatten und natürlich auch irgendwie vielleicht zu überlegen, ab wann ist ein Konstrukt eben konzernmeldepflichtig, weil man muss ja dazu sagen, die Signa war nicht im Aufsichtsregime drin, weil sie einfach nur ein kleines Unternehmen war, juristisch gesehen oder wirtschaftsjuristisch gesehen. Und da hoffe ich einfach, dass da ist einfach noch viel, viel, viel Luft nach oben, wie wir als Gesellschaft damit umgehen in Zukunft.
In naher Zukunft, da werden wir unsere Augen erst einmal auf den Prozess in Innsbruck am 14. Oktober richten. Da wird natürlich auch die Presse live vor Ort sein und berichten. Bis dahin finden Sie Analysen und Hintergründe zum Nachlesen in den Shownotes. Danke Ihnen fürs Zuhören und dranbleiben. Bis zum nächsten Mal.